Ich glaube, es gibt so zwei Arten für mich, Kunst zu erleben. Und die eine ist so eine ganz intuitive und deshalb bin ich so interessiert daran, wie Kinder mit Kunst umgehen. Und diesen Approach, so, den will ich mir erhalten. Ich möchte ins Museum gehen können, keinen Ausstellungstext lesen, keinen Wandtext lesen und einfach überrascht werden oder geekelt. Wenn irgendwas passiert, dann bin ich schon dabei.
Sagt Rainer Allgeier, den wir für eine neue Ausgabe der Kunstpause getroffen haben. Und wir freuen uns sehr, dass wir mit Rainer nicht nur einen spannenden jungen Menschen in diesem Podcast begrüßen dürfen, sondern auch einen jungen Freund der Nationalgalerie. In Zukunft wollen wir immer mehr junge Freunde der Nationalgalerie hier im Podcast einladen und freuen uns insofern sehr, heute mit dir zu sprechen. Wir freuen uns aber auch, weil mit dir ein Jurist hier am Mic sitzt. Das hatten wir im Podcast bislang selten. Und gleichzeitig ein Jurist, dessen Herz extrem für die Kunst brennt. Das ist an verschiedenen biografischen Stationen bei dir absolut sichtbar und darüber werden wir heute sprechen. Aber wie immer an dieser Stelle reden wir erst einmal über das Kunstwerk, das du dir aus der Sammlung unter den Schenkungen der Freundin der Nationalgalerie ausgesucht hast.
Und wie immer in diesem Podcast stelle ich, Charlotte, hallo, auch nochmal in die Runde dieses Kunstwerk vor. Rainer, du hast dir ausgesucht ein Kunstwerk von Fred Sandbeck. Und zwar ist das eine Arbeit von 1975 mit dem Titel 64 Three-Part Pieces for the München Kunstraum. Das sind mehrere Zeichnungen, um genau zu sagen 64 Zeichnungen in kleinem Format. Und diese 64 Zeichnungen zeigen 64 mögliche Kombinationen für eine Skulptur. Diese Skulptur besteht aus drei Strängen aus rostbraunem Acrylgarn, die über drei benachbarte Räume gespannt werden. Und so wurde das auch in der von den beiden Direktoren des Hamburger Bahnhofs, Sam Badui und Till Fellrath, kuratierten Ausstellung realisiert. Diese 64 Kombinationen wurden dort auch gezeigt. Und vielleicht muss man einfach noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und noch mal unsere Hörer und Hörerinnen abholen, was Fred Sandbeck macht. Er ist US-amerikanischer Künstler, seit ungefähr 20 Jahren schon tot. Und er ist als Minimalist insbesondere bekannt für seine wirklich unglaublichen Skulpturen, die ganze Räume mit Garnen unterteilen in geometrische Figuren. Und was mich am meisten fasziniert an seinen Arbeiten ist, wie Menschen in diesen Räumen sich verhalten, weil man kann eigentlich auch durch diese Skulpturen theoretisch, weil es einfach nur quadratisch gespannte Garne sind, durchlaufen. Aber trotzdem, dadurch, dass man diese Garne geometrisch als Fläche wahrnimmt, laufen die Menschen drumherum und sehen das wirklich als Gegenstand an, obwohl sich zwischen den Garnen auch nur Luft befindet. So viel zu der Arbeit. Und jetzt zu dir, Rainer. Warum hast du dir diese Arbeit ausgesucht?
Ja, ich glaube, du hast schon ein paar Sachen angesprochen, die ich daran sehr interessant finde. Und ich habe mir auch in der Vorbereitung jetzt oder als ich mir angeschaut habe, welches Werk ich heute mitbringen will, sozusagen überlegt, naja, ist Fred Sandbeck der Richtige, um das in einem Podcast zu machen? Weil du hast es gerade beschrieben und ich glaube, es klingt sehr abstrakt. Also es hat was Serielles, es ist etwas sehr Reduziertes. Und du hast es aber ganz richtig angesprochen, was mich so fasziniert, ist diese Mischung aus diesem ja theoretischen Hinterbau, aber dann hat man auch ein ganz konkretes Körpergefühl, wenn man in so eine Ausstellung geht. Und für mich hat Fred Sandbeck noch eine zusätzliche Komponente, weil ich habe das große Glück gehabt, in Hamburg während meines Jurastudiums für eine Galerie ab und zu jobben. Das hieß, im Grunde genommen saß ich samstags da manchmal in der Galerie und durfte dann Besucher durchführen bei einem sehr tollen Galeristen, Jürgen Becker. Und der hat mir fast in einer der ersten Male, die ich da in der Galerie war, eine Arbeit von Fred Sandbeck gezeigt. Aber er hat sie mir eben nicht aufgehängt gezeigt, sondern er hat ein Holzkästchen aufgemacht und da war ein Faden drin und Anweisungen, wie man den aufzuhängen hat. Und da habe ich erstmal gestaunt. Ich hatte zwar schon mit Kunst zu tun. Ich bin gerne in Museen gegangen. Meine Mutter hat immer Wert drauf gelegt, dass wir bei Städtebesuchen immer in das große Museum am Platz irgendwie gehen. Und da war ich erstmal überrascht und er hat gesagt, ja, das ist auch Kunst. Und dann habe ich mich gefragt, was will er mir damit sagen oder was will Fred Sandbeck mir damit sagen?
Musstest du es dann aufhängen?
Ich musste es nicht aufhängen, ich habe aber das dann auch mal...
Oder durftest viel eher.
Ich hätte mich da, glaube ich, gar nicht so richtig getraut, weil die Befestigungen sind gar nicht so einfach zu machen, weil die Illusion, dass diese Fäden aus der Wand kommen, sind gar nicht so einfach hinzubekommen. Es ist nämlich nicht so, dass man da einfach eine Stecknadel nimmt und das Ding dann in die Wand pinnt. Ich glaube, die Arbeiten funktionieren dann nur gut, wenn sie wirklich auch sehr gut gehängt werden. Also ich musste es nicht hängen, bin ich vielleicht ganz glücklich drüber, aber ich habe mittlerweile eben viele auch hängen sehen und ich war so froh über diese Ausstellung im Hamburger Bahnhof, zu der ich dann auch mit dem besagten Jürgen Becker gegangen bin, weil Fred Sandberg in dessen Galerie in Hamburg auch eine ja ortsspezifische Arbeit mal realisiert hat und da hingen Zeichnungen davon auch in dieser Ausstellung im Hamburger Bahnhof und man muss eben diese Arbeiten erleben und ganz eindrücklich war es dort eben auch. Ich mag diese Arbeit besonders, weil da dieses zeichnerische Element noch dabei ist. Und du hattest auch erwähnt, dass er den Minimalisten zugeordnet wird. Ich finde immer, das lädt ein bisschen dazu ein, dass man denkt, da passiert nicht so viel. Ich bin bei Fred Sandberg sozusagen vom Gegenteil überzeugt, dass es so viel, aber so reduziert und so konzentriert auf sowas ja Elegantes und ja Schönes wie eine einzelne Linie, die sich sozusagen in einem 3D-Raum bewegt und man wirklich, wenn man durch so ein Quadrat, ja, das in so einem Raum gespannt ist, durchläuft dann und auf sein Körpergefühl achtet, da passiert was. Und was ich besonders gut immer finde, ist, wenn bei solchen ja, Ausstellungen oder zum Beispiel auch im Dia Beacon, Upstate New York, ist ein ganz toller Raum mit ganz vielen Arbeiten, die da realisiert sind, wenn Kinder dort sind. Weil Kinder verstehen das sofort, die müssen nicht wissen, was ein Minimalist ist, die müssen nichts über Fred Sandberg als seinen theoretischen Hinterbau wissen. Die sehen diese Fäden und wollen da durchspringen und wollen diese Grenzen überschreiten, weil ganz klar ist, da ist irgendwie eine Wand, wo keine ist.
Das war tatsächlich auch, als die Ausstellung im Hamburger Bahnhof war, sehr schön zu sehen. Dort gibt es ja immer sonntags den Familiensonntag, der kostenermäßigten Zugang macht. Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Und da hat man sehr schön gesehen, wie die Kinder eigentlich wirklich immer um die Fäden herumgehen, versuchen, eine neue Perspektive zu gewinnen. Das ist ja auch so eine Grund, sozusagen Fähigkeit der Kunst, uns neue Perspektiven zu ermöglichen. Und was ich auch wirklich schön finde, ist, dass bei diesen Arbeiten eben sowohl der zeichnerische Charakter als auch der räumliche Charakter und dann aber eben auch ein performativer dazukommen. Also man wird automatisch zu einem Performer auch dieses Kunstwerks, ob man will oder nicht. Man kann sich dem gar nicht entziehen. Dieser performative Anteil ist, glaube ich, ein ganz zentraler für Sandberg.
Ja, ich glaube, mich hat es dann auch angefangen zu interessieren, wenn solche Kunst erst wirklich aktiviert wird durch den Zuschauer. Und ich habe das da so mit Fred Sandberg gelernt und dann später hatte ich auch noch das Glück, in New York für den Künstler Dan Graham zu arbeiten, der so ja Pavillons mit halb verspiegeltem Glas macht, die erst funktionieren, wenn Leute da reingehen. Und auch da ist wieder dieses Phänomen mit den Kindern gewesen, dass die sofort reagiert haben. Und ich glaube, das ist was, um das sozusagen einmal raus zu zoomen und das so ein bisschen zu verallgemeinern, das ist Kunst und deshalb interessiert mich Fred Sandberg, aber auch viele von diesen, ja, sagen wir mal, an Anführungszeichen konzeptuelleren Künstlern, ist, wenn die funktionieren, ohne die Theorie zu kennen und mit der Theorie, wenn man sich dann Interviews anschaut oder mal einen Text in einer Monographie liest und das alles immer noch irgendwie zusammenkommt. Und da ist für mich Fred Sandberg ein ganz spezielles Beispiel, wo so viel zusammenkommt. Und du hast es gerade auch schon gesagt, das ist nämlich nicht nur ja, Skulptur, ortsspezifische Arbeit, es ist auch Zeichnung, es ist Performance und es ist unheimlich spezifisch und unheimlich abstrakt zur selben Zeit und das in der Linie irgendwie zu konzentrieren, das lässt mich gar nicht so richtig los, also das kann mich ständig beschäftigen, wie gut ich das finde.
Das finde ich irgendwie gerade vor dem Hintergrund interessant, wie du das beschreibst, weil du bist ja auch beruflich Jurist und hast gerade gesagt, ja, Minimalismus, wenn man Fred Sandberg als Minimalist bezeichnet, dann könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass es nur so wenig ist und dass es irgendwie zu platt ist und nicht mehr dahinter steht. Aber ich finde gerade, und das ist aber auch das, was ich in der Rechtstheorie oder ich selber komme ja aus dem Steuerrecht, immer so faszinierend finde, dass die Also die Komplexität einer Aussage ist manchmal schwierig in Worte zu fassen. Und wenn es Leute schaffen, Komplexität wirklich zu minimieren auf eine Aussage, dann ist das die höchste Kunst, wie man eigentlich Dinge verständlich macht. Und das, finde ich, ist in der Kunst etwas, was mich fasziniert, aber auch in der Rechts- und Steuertheorie, weil das ist das Schwierigste überhaupt, Dinge ganz wirklich simpel auf den Punkt zu bringen.
Less is more, um einen anderen Helden der Nationalgalerie, Mies van der Rohe, zu zitieren. Ich würde gerne mal auf diesen kleinen Halbsatz eingehen, den du gerade so weggeatmet hast, dass du bei Dan Graham Praktikum gemacht hast. Das ist ja nicht irgendwas und nicht irgendwer, sondern auch tatsächlich von mir persönlich ein Säulenheiliger der Kunstgeschichte. Erzähl uns, wie es dazu kommt. Du hast Jura studiert in Hamburg an der Bucerius Law School und dann an der Columbia in New York. Aber wie kommt man dann um Himmels Willen ins Studio von Dan Graham?
Ich war zu der Zeit in New York. Nach dem Studium kriegt man Arbeitsvisum, wenn man einen Job bekommt. Ich habe dann bei einem Non-Profit gearbeitet, das heißt Volunteer Lawyers for the Arts. Und dann muss ich wieder auf meine Hamburger Vergangenheit zurück, denn Jürgen Becker, der Galerist, der mit Dan Graham zusammen auch in Deutschland gearbeitet hat, rief mich an und hat gesagt, der Dan Graham, den ich schon aus Hamburg kennengelernt hatte, der sucht einen Assistenten und der mag ganz gerne mit Europäern arbeiten, warum auch immer. Und dann habe ich gesagt, ja klar, das schaue ich mir auf jeden Fall an. Und dann bin ich in die Spring Street gefahren, da ist das Studio von Dan Graham gewesen, wo er auch mit seiner Frau gelebt hat.
In dem gleichen Gebäude, sozusagen war das ein...
sein Studio in seiner Wohnung. Die war durch ein langes, unglaublich angefülltes Bücherregal, war der Wohnraum vom Arbeitsraum getrennt, aber der ist auch ineinander so übergegangen.
Ja.
Und da haben eben so casually, hat da ein kleiner grauer Richter an der Wand gehangen oder da waren Arbeiten von Fischli und es war einfach so eine Wunderkammer. Und aber dieses Bücherregal war wirklich das Wesentliche. Also das war dieser Schatz in diesem Studio und dann habe ich mich da hingesetzt und wer sich ein bisschen mehr mit Dan Graham beschäftigt, weiß, dass er sehr tief in der Astrologie steckte und er hat mich einfach nur gefragt, wann mein Geburtstag ist und dann habe ich gesagt, am 11. Januar und dann hat er gesagt, you're a Capricorn, I work with Capricorns und das war mein Interview und habe dann am folgenden Samstag angefangen da zu arbeiten und also ich habe da tatsächlich knapp ein Jahr nur gearbeitet als sein dann Assistent immer einmal die Woche. Und dadurch, dass er eine Schwäche mit der Hand hatte, weil er krank war, konnte er seine E-Mails nicht mehr so schnell schreiben. Das heißt, er hat E-Mails diktiert. Der hat die über die Woche handschriftlich geschrieben und dann saßen wir zusammen an seinem Schreibtisch. Und dann hat er mir die E-Mails diktiert bei lauter Musik. Und das hat mich mindestens 3-4 Samstage gekostet, da nicht alles durcheinander zu bringen.
Was für Musik?
Ja, das wollte ich auch gerade.
Ja, also Dan Graham ist, was sein Musik Geschmack betrifft, sehr eklektisch. Also das war von Country-Musik, wir haben Jazz aus Mali gehört, es gab eine kleine Taylor Swift-Phase, Beatles, Beach Boys, also alles sozusagen, der war immer für alles offen.
Und wenig Klassik.
Ab und zu Klassik, aber eher Pop, Country und eigentlich so Musik aus dem 20. Jahrhundert, würde ich sagen. Und das ist bekannt in seinem Freundeskreis, dass Dan Graham hat Dan Grahams Greatest Hits CDs gemacht. Und ich weiß nicht, wo das endete. Ich glaube, es gab dann irgendwann 12, 13 Stück davon. Ich habe jedenfalls den Badge gebrannt. Den haben wir auf seinem iMac gebrannt. Das ist jetzt okay, weil alle urheberrechtlichen Ansprüche sind jetzt dahin. Aber wir haben diese CDs gebrannt und da waren die wildesten Mischungen drauf und ich habe, glaube ich, Volume 4 bis 6 gemacht und auch das Cover hat er selber gestaltet am Computer und dann habe ich das auf seinem iMac habe ich diese CDs gebrannt und die sind dann auch an tolle Leute gegangen. Ja, da war, weiß ich nicht, Rodney Graham dabei oder...
Da kann man dann schon mal eine Raubkopie machen, auch als Jurist sozusagen.
Er war sehr nett zu mir und hat mir die drei, die ich auch mitgemacht habe, auch gegeben.
Ah, wie cool. Hörst du die auch manchmal noch zu besonderen Anlässen?
Ich hatte die eine ganz lange in meinem Auto, in meinem CD-Fach stecken und habe mich gefragt, wo die ist. Und ich habe kürzlich dieses Auto verkauft und da hat diese Dan Graham CD. Nee, ich habe sie rausgenommen.
Ein Glück.
Ich habe dann nochmal auf den Ausschiebeknopf gedrückt und dann kam da mir eine Dan Graham CD entgegen.
Unglaublich. Ist ganz das toll. Und sag mir, wenn man solche Diktate empfängt, man denkt ja mit, insbesondere als Jurist. Bist du da mal, dann hast du Ergänzungs- oder Verbesserungsvorschläge gemacht? Oder wie habe ich mir das vorzustellen?
Ja, also es konnte durchaus mal so ein harter Ton sein. Mhm. Aber am Anfang war es viel schwieriger, die ganzen Namen zu wissen. Weil erstens ist es auf Englisch gewesen. Dan hat ein bisschen genuschelt. Die Musik war meistens an. Und er hat in einem Tempo diktiert, in dem es nicht einfach war zu folgen. Und ich kannte mich jetzt in der New Yorker Kunstwelt bei weitem nicht so gut aus wie er natürlich, der da jahrelang gearbeitet hat. Und er hat die Namen einfach immer so selbstverständlich gesagt, als müsste man wissen, wie man schreibt. Und ich bin da nie hinterhergekommen und habe dann manchmal Ausreden benutzt wie der lädt gerade. Und habe dann so nebenbei so gegoogelt, wer das sein könnte. Und ich habe dann irgendwann bin ich so reingekommen und aber eigentlich waren diese E-Mails immer extrem gut strukturiert. Die waren immer witzig. Seine Grußformel war immer irgendwas Lustiges und Persönliches gegenüber der Person, auch wenn er mit Kuratoren vom MoMA oder sowas geschrieben hat oder dem Whitney. Da war irgendwo immer so eine kleine menschliche Wärme zu spüren. Aber ich hatte, sagen wir an der Struktur und wie das formuliert war, eigentlich gar nicht so viel auszusetzen, weil der hat unheimlich klar gedacht.
Okay, der raubkopienbrennende Rainer, der parallel im Studium einen Fokus auf Intellectual Property als Ironie der Geschichte wählt, sitzt in New York. Wann hast du gemerkt im Studium, dass du Juristerei mit Kunst verbinden willst? Und wie hast du dir dann auch versucht, eine Nische zu suchen? Und gab es da Mentoren? Wir machen diesen Podcast ja auch ein bisschen um mögliche Lebenswege von anderen jungen Freunden und solchen, die es noch werden wollen, mit nicht zu beeinflussen, aber zu inspirieren, sagen wir mal so.
Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage, weil für mich war Kunst immer ein Thema, was für mich eine Rolle gespielt hat. Also ich habe auch immer gerne selber gezeichnet und gemalt und fotografiert und das war für mich sozusagen immer dieses Ausgleichshobby. Und als ich dann in Hamburg war, da habe ich ganz bisschen, das wäre zu viel gesagt, dass ich da wirklich gearbeitet habe, aber ich habe ab und zu für das noch existierende Online-Magazin Gallery Talk für die Hamburger Version ein bisschen mitgemacht und bin dann mehr und mehr in Galerien gegangen und habe mir Kunst angeschaut und habe auch gemerkt, dass mich diese Welt der Kunst auch so, dass ich diese Öffnung ganz spannend irgendwie fand, dass ich da immer interessante Gespräche geführt habe. Und wenn ich da so einen Auftrag hatte, nämlich Presse, haben wir dann immer gesagt, dass man da so ganz spannende Gespräche haben kann und habe dann in der Galerie auch gearbeitet und habe so gemerkt, ach so, das gibt diese Welt außerhalb des selber machen und sich das nur im Museum anschauen. Es gibt sozusagen eine Branche. Und ich war aber in Hamburg eben auf einer Uni, die schon auch ein bisschen Fokus hat oder wo man schnell einen Fokus bekommen kann, dass man schnell so in so ein M&A-Anwalt wird oder sagen wir mal wirtschaftsnahe Kanzleien auch irgendwie der Uni auch nahestehen. Aber auch viele Leute, die musizieren, Kunst machen. Ich war da in einer Theatergruppe. Also es war sozusagen alles so dabei, aber ich habe immer das getrennt gemacht. Ich habe irgendwie Jura gemacht, Jura gelernt, mich aufs Examen vorbereitet und nie wirklich sozusagen diese gesehen, wie ich das irgendwie zueinander bringen will. Es kann oder auch die Möglichkeit nicht so wirklich gesehen. Ich wusste, dass es sowas wie Kunstanwälte gibt, aber ich hatte noch nie einen sozusagen in der freien Wildbahn getroffen. Und dann war ich in Berlin und habe hier man muss immer so lange auf sein Examen warten, bis sie das durchkorrigiert haben, habe ich hier gearbeitet und eine gute Freundin von mir hat dann gesagt, ach, wir haben uns zum Mittagessen getroffen und hat gesagt, ach, ich kenne da zwei, die machen das. Und das ist auch ein bekanntes Gesicht, der bei den Freunden der Nationalgalerie
sitzt, jetzt im Vorstand.
Genau, jetzt im Vorstand.
Der im Vorstand sitzt.
Christian Bauschke. Und damals war die Kanzlei noch recht jung mit Jakob Breuer, der auch ein ganz toller Anwalt ist und aktiv ist im Haus am Waldsee. Und die hatten dieselbe Begeisterung oder eine wahnsinnige Begeisterung für Kunst, sammeln auch selber und hatten diese kleine Zweimann-Kanzlei am Schöneberger Ufer. Und diese gute Freundin von mir, Monika Kraus, hat mich dann denen vorgestellt. Und dann habe ich mich mit denen zum Mittagessen getroffen. Und die fanden das total spannend, dass ich das auch gut finde, Kunst und aber auch Jura. Und dann bin ich irgendwann, das muss 2014 oder 15 gewesen sein, habe ich bei denen als wissenschaftlicher Mitarbeiter angefangen und habe dann, glaube ich, dreimal die Woche bei denen gearbeitet. Und da habe ich dann eben verstanden, okay, man kann die beiden Sachen zusammenbringen und man kann als Anwalt in dieser Branche, gibt es irgendwie einen Platz für einen Anwalt. Anders, also nicht nur den Platz des Sammlers oder, sondern man hat richtig da so das Gefühl gehabt, dass da mitgemischt wird oder dass da ein Kontakt, ein starker Kontakt sein kann.
Wie darf ich mir das so ganz praktisch vorstellen, was du da so gemacht hast? Was waren so Tätigkeitsfelder?
Also sicherlich ist eins auch das Urheberrecht. Und wenn man sich im Studium ganz abstrakt mit der Kunst beschäftigt und irgendwie in diesen Bereich vordringen will, dann hat man immer so im Kopf, ah ja, Kunst, das hat was mit Urheberrechten zu tun, Intellectual Property, das wird schon irgendwie zusammenpassen. Aber tatsächlich ist dieser Begriff des Kunstrechts jetzt kein technischer, ja, Recht, also ist keine, ja, kein technischer Begriff, sondern der sagt eher, man ist Anwalt in einer bestimmten Branche und da können lauter Sachen passieren. Also das hat ganz viel mit Verträgen zu tun, also zwischen Galerien und Künstlern. Da kann es natürlich auch mal zu Streitigkeiten kommen. Ganz spannend ist immer große Museumsprojekte. Dann muss man dieses Projekt ja strukturieren und da ist so ein Vertrag ein ganz wertvolles Mittel, um klarzumachen, wo was hingeht, besonders wenn öffentliche Förderung im Spiel ist, wenn es auch private Unterstützer gibt, diese Mittelflüsse zu steuern. Da kann es sehr komplexe Vertragswerke geben. Aber es kann auch ganz simpel sein für irgendeinen Künstler, der eine gute Beziehung zu der Kanzlei hat, muss man auch mal einen Gewerbemietvertrag durchgucken und schauen, dass der nicht nachteilig ist. Und ich habe zum Beispiel auch in der Zeit, als ich dann da auch als Anwalt gearbeitet habe, ich springe jetzt ein bisschen, viel zum Beispiel auch Aufenthaltsrecht gemacht. Weil es gab in der Zeit viele Künstler, vor allem aus Amerika, die nach Berlin gekommen sind, also auch davor, die hier einen Fuß fassen wollten. Und dann ist das so ein bisschen der erste Kontaktpunkt auch gewesen. Die haben in New York irgendwelche Leute in Berlin gefragt, kennt ihr einen Anwalt, der mir helfen kann? Und dann sind die oft ja in die Richtung gekommen und dann hat man da den ersten Kontakt gehabt.
Verträge zwischen Galeristen und Künstlern, dann sicherlich auch Verträge zwischen Künstlern und Herstellern. Es gibt ja Kunstwerke, die anders als die Fäden von Fred Sandbeck aufwendiger in ihrer Herstellung sind und Gießereien, ja, wirklich, also Hersteller, ja, industrielle Hersteller einbeziehen, stelle ich mir auch ganz spannend vor.
Ja, ich glaube, du sprichst so ein interessantes Feld an, wo aber auch wieder so Künstler eine Rolle spielen, die eher konzeptuell arbeiten, denn wenn es ein Hersteller macht, dann ist immer schon mal irgendwie die Frage im Raum, wer ist hier eigentlich der Urheber? Mhm. Ich kann dann wieder auf Dan Graham zurückkommen mit seinen Pavillons, der hat da nicht eine Glasplatte berührt. Mhm. Der hat die einmal auf eine Serviette oder in seinen Filofax gemalt und hat es seinem Architekten gegeben. Der hat es eine isometrische Zeichnung gemacht, die ging dann in den Hersteller und irgendwann stand im Innenhof vom MoMA dieser tolle Pavillon. Und das ist eine interessante rechtliche Frage, weil das ist die Frage der Urheberschaft. Also wer macht eigentlich die Arbeit? Also ein Maler malt, ja, der macht das Öl auf die Leinwand. Aber jemand, der schon eins weitergeht, und ich gehe davon aus, dass Richard Serra diese Plattenbänder nicht selber gebogen hat, sondern dass da viele Leute dran beteiligt waren. Wo fängt die Urheberschaft an? Wo hört sie auf? Wie wird eine Idee sagen in ihrer Entstehung übersetzt? Und da sind Hersteller ganz, ganz wesentlich. Und man braucht auch Hersteller, die das verstehen. Und deshalb gibt es auch so, sagen wir mal, Platzhirsche. Hier in Berlin gibt es Gießereien, die werden seit 200 Jahren mehr oder weniger angefahren von Künstlern, weil sie wissen, die verstehen auch, wenn man mal ein bisschen was Verrückteres will. Oder es gibt gewisse Hersteller in Süddeutschland, wo alle hingehen, wenn es um Glas und Metall und solche Sachen geht.
Weil du gerade das Stichwort des Verstehens gebracht hast, als Jurist, der dann so tief in solche Prozesse einsteigt und sozusagen die Werke ja auch durchdringt in ihrer Zusammensetzung mit all den Akteuren. Wie sehr steht das Verstehen all dieser Prozesse und Verankerungen und Vernetzungen dem Kunstgenuss gegenüber? Also gibt es Punkte, wo du dich davon emanzipieren kannst, von deinem tiefen Verstand eines Prozesses und trotzdem noch genießen kannst?
Ja, das ist eine gute Frage, weil für mich hat Kunst immer was damit zu tun, ganz genau hinzuschauen. Und da unterscheidet sich das gar nicht so wesentlich von meiner juristischen Arbeit, weil ich muss einfach ganz genau hinschauen. Und ich muss danach auch was ganz Genaues produzieren, damit die Stunden, die ich dafür arbeite, auch vergütet werden können. Aber ich glaube, es gibt so zwei Arten für mich, Kunst zu erleben. Und die eine ist so eine ganz intuitive und deshalb bin ich so interessiert daran, wie Kinder mit Kunst umgehen. Und diesen Approach, so den will ich mir erhalten. Ich möchte ins Museum gehen können, keinen Ausstellungstext lesen, keinen Wandtext lesen und einfach überrascht werden oder geekelt. Wenn irgendwas passiert, dann bin ich schon dabei. Und das ist sozusagen diese kindliche Art, Kunst anzuschauen. Und dann hast du total recht, es gibt dann aber auch eine ganz analytische Art, wie ich mir die Dinge anschaue. Und es ist nicht nur Kunst, sondern das mache ich auch bei Filmen zum Beispiel. Manchmal will ich einfach nur einen Film gucken und nichts davon wissen. Und manchmal ist es mir ganz wichtig zu wissen, wer hat den gemacht, wer ist der Regisseur, was ist das für eine Technik, die da angewendet wird, wer hat das Licht gemacht. Und genauso ist es bei der Kunst auch. Und für mich ist es eben das ein bisschen, was ich so berührt hatte am Anfang, wenn beides funktioniert. Wenn ich also von irgendwas total ergriffen werde, ohne was zu wissen, und wenn ich mir dann noch was durchlese dazu und meine Begeisterung auf diesem Level weitergeht und es auch so eine Art intellektueller Genuss werden kann, dann stehe ich vor einem Meisterwerk. Sehr wahrscheinlich. Also dann, wenn die beiden Sachen zusammenkommen. Aber du hast total recht, manchmal kann dieses analytisch an Dinge rangehen müssen, kann dem so im Wege stehen. Aber eine Methode, die ich sagen dafür entwickelt habe, ist, dass ich ganz schnell durch Museen manchmal gehe und mich sozusagen von mir selber stoppen lasse, wenn ich irgendwo eine kleine Pause machen will.
Da gab es mal ein sehr schönes Projekt von Sophie Kall, die Ausstellungs-, sozusagen Besuchertypologie aufgemacht hat. Das reichte von Schmetterlingen, der sozusagen hier und da mal so ein bisschen nippt, über einen Fisch, der, glaube ich, einfach kontinuierlich in einem sozusagen Strom und Geschwindigkeit sich durchbewegt, bis zum Hasen, der, glaube ich, hoppelt. sehr interessant, sich da vielleicht auch selber nochmal zu fragen, wie man Ausstellungen rezipiert. Und ich würde auch sagen, es ist tatsächlich von Ausstellung zu Ausstellung unterschiedlich. Mhm. Also wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, findet die Venedig-Biennale statt. Das ist ja auch immer eine solche Überwältigung, die kann man fast nur schmetterlingshaft wahrnehmen. Ja. Oder man versklavt sich sozusagen und geht ganz streng mit dem Plan alles durch und muss dann aber auch Häkchen setzen. Ja. Also ich bin da eher der Schmetterling, der dann nochmal zurückflattert,
ja, genau.
Am nächsten Tag oder so. Aber
und nochmal gucken geht und sagt, das wollte ich nochmal genauer angucken. Du hast ja jetzt auch viel mit Menschen, also Juristen und Akteuren im Kunstrecht zu tun gehabt. Würdest du sagen, dass es unabdingbar für diesen Beruf ist, dass man auch an der Kunst interessiert ist? Oder würdest du sagen, braucht es nicht unbedingt, wenn ich da auch Gewerbeverträge durchsehe, was interessiert mich, was der Künstler dann macht?
Ich glaube, man muss eine gewisse Offenheit und eine gewisse Gründlichkeit dafür haben, was da passiert. Weil mit dem Recht ist es schon so, dass das, was in der Realität passiert, entscheidet auch darüber, ob jetzt ein Vertrag funktioniert. Und wenn man eine hochkonzeptuelle Arbeit für ein Museum hat, wo vielleicht nur irgendwelche Schrift an die Wand geklebt wird, dann muss man als, egal ob man jetzt daran sagen, im Inhalt interessiert ist, muss man schon verstehen, was die Idee dahinter ist, um da auch etwas Angemessenes, Rechtliches zu produzieren, was den Akteuren gerecht wird, die sich über irgendwas verständigen müssen. Und ich glaube, dann ist es hilfreich, wenn man sich mit der Kunst schon mal auseinandergesetzt hat. Aber ich glaube, wenn man das auf eine Ebene höher hebt, ist es einfach eine grundsätzliche, glaube ich, Offenheit des Verstandes, auch mit vielleicht unkonventionellen oder verrückten Ideen erstmal sagen, die reinzulassen gedanklich und dann versuchen, die in die Kategorien einzuordnen, die einem das Recht dann eben gibt. Weil so funktioniert das Recht eben. Da gibt es Dinge, die sind einfach festgeschrieben, aber das Recht kann die Realität sagen, ja, produzieren wirklich, in Ausnahmefällen vielleicht, aber das Recht muss eigentlich sich immer die Realität anschauen und auf diese angewendet werden.
Es gibt ja Kunstwerke, die das dann auch thematisieren. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die Ausstellung von Adrian Piper im Hamburger Bahnhof erinnerst.
Ah ja, das war cool.
Das
ja.
war doch auch so ein Vertrag, ja, den man selber stimmt. als ja. sozusagen Besucherin unterschrieben hat, mit ihr geschlossen hat.
Also die Arbeit hieß, glaube ich, The Probable Trust. Und man hat an diesem ja, Bankschalter-ähnlichen Tresen einen Vertrag unterzeichnet, mit dem man sich dazu verpflichtet hat, das Vertrauen unter den Menschen aufrechtzuerhalten, zu stärken in der Zukunft.
Und ich weiß noch, dass es diesen Text gab und ich habe ihn, glaube ich, auch mitgenommen, aber ich habe ihn nicht mehr oder irgendwo zu Hause. Aber der war ziemlich krass, der hatte eine gewisse Härte. Das kann man sicherlich online nochmal nachlesen.
Ja, also ich hatte auch schon mit einem Werk, das war fürs Künstlerhaus in Stuttgart, war das eine Arbeit, wo es auch um einen Vertrag ging, um eine Dreiecksbeziehung zwischen zwei Museen und einer Künstlerin, wenn ich mich jetzt richtig daran erinnere. Und dieser Vertrag selber wurde Teil dieser Ausstellung und die Arbeit aber auch. Und das war wirklich interessant, weil dieses Projekt hat sich oft ja, so selber in den Schwanz gebissen quasi, weil etwas geregelt werden sollte, was wirtschaftlich ja erstmal am Anfang gar nicht so richtig Sinn gemacht hat. Und du wirst es vielleicht auch verstehen, Charlotte, das hat auch einfach gegen Gemeinnützigkeitsrecht verstoßen. Und wir haben gesagt, wir können das nicht machen. Also das Recht lässt das nicht zu. Aber es ging eben gerade darum, diese Strukturen, die das Recht vorgibt, zu durchbrechen. Und aber das kann man als Anwalt nicht beraten. Ich kann nicht raten dazu, das Recht zu gegen das Gemeinnützigkeitsrecht
genau zu verstoßen. Genau, das vielleicht schon der performative Anteil des Werks.
Also. Da steckt auf jeden Fall so eine gewisse Kritik, nämlich dass gewisse ja von Menschen gewollte Ströme nicht ja willkommen sind.
Systemkritik.
Ja, so ein bisschen, ja.
Ein anderes Kunstwerk, was mir noch einfällt, was auch eine Erwerbung der Freundin der Nationalgalerie ist, ist natürlich von Tino Segal, dessen Werke ja auch immateriell sind, aber eben Lizenzen zur Aufführung. Ich weiß jetzt nicht, ob es Lizenzen sind, das kann nur der Jurist sagen. Wir müssten das nachschauen, aber der Aufführung von performativen Tanzwerken sozusagen vor Ort betrifft. Ich weiß gar nicht, wie dieses Werk bei den Freunden der Nationalgalerie eigentlich gelagert wird. Wahrscheinlich besteht es am Ende aus einem Vertrag.
Ja, also das ist ganz interessant an Performances, weil was kann man denn da schützen? Also die Idee an sich lässt sich nicht schützen. Die ist was Ephemeres, die fliegt quasi weg. Aber das Gesetz will immer, dass sich die Idee in irgendwas manifestiert. Also sie muss irgendwie realisiert werden. Und das Problem hat sich schon das erste Mal gestellt im Ballett. Ja, das sind Choreografien, die schützenswert sind, die einen sehr hohen Grad an Kreativität enthalten. Aber wenn jetzt jemand im Publikum sitzt und sich das ein unheimlich gutes Gedächtnis hat und sich diese ganze Performance merkt und die am nächsten Samstag in seinem Theater aufführt, kann man dem das vorhalten. Und dann hat man sich überlegen müssen, ja, welches Element lässt sich denn schützen? Und das sind eben dann die, ja, was auf dem Papier stattfindet. Das können dann zum Beispiel diese Zeichnungen sein von der Choreografie. Und ich gehe davon aus, dass es eine Art Vertrag ist, aber Lizenz ist schon auch der richtige Begriff, wo dann genau drinsteht, was passieren wird. Und das ist das, was geschützt wird, weil es ist ähnlich wie bei Möbeln. Eine Form lässt sich nicht ja ohne weiteres privatisieren. Ja, da müssen ganz bestimmte Elemente erfüllt sein, dass man sagen kann, das gehört mir und ich bin der Einzige, der das jetzt monetarisieren darf, weil Ideen müssen frei beweglich bleiben. Niemand hat die eine originale Idee. Eine Idee wächst aus der anderen. Und das finde ich so einen interessanten Bereich, der auch manchmal so eben im Rechtlichen stattfindet, gerade wenn man sich Appropriation Art anschaut, wo das sehr provokant ja gemacht wird. Aber die Frage der Inspiration, des Zitats, der ja, Pastiche oder es gibt lauter Kunstrichtungen, wo man ganz menschlich sagt, ja klar, ich sehe total, dass der ein Faible für Rembrandt hat oder Caravaggio. Aber ist es dann schon ein Plagiat? Und diese Unterscheidung ist im Recht total spannend, weil die über viel Geld auch entscheiden kann oder über eine Kunstkarriere oder die Existenz eines Künstlers, ob das sich monetarisieren lässt oder ob die ganze Welt daran teilhaben kann und dann diese Ausschlussfunktion des Eigentums dann wieder wegfällt.
Ich muss leider noch ein Kunstwerk nennen, was mir gerade einfällt, weil es auch so eine schöne Form des Vertrags war, die nämlich auch zwischen Künstler und Publikum sozusagen geschlossen wurde. Es gibt auf der Insel Teshima, das ist die kleine Insel gegenüber von Naoshima in Japan, die ja so eine bekannte Kunstinsel ist, ein Kunstwerk von Christian Boltanski. Und zwar läuft man erst lange durchs Dickicht und kommt dann an einem Strand an. Und in diesem Strand steht eine Strandhütte und in der Strandhütte sitzt eine Dame. Bei mir war es jedenfalls eine Dame mit einem Stethoskop. Und dort kann man seinen Herzschlag aufzeichnen lassen und einspeisen in ein Herzschlagarchiv von Christian Boltanski. Das Projekt läuft auch über seinen Tod hinaus weiter, wie viele seiner Projekte. Und man unterzeichnet dann dort eben auch einen Vertrag, dass dieser mit dem voll erkennbaren Namen abgespeicherte Herzschlag dort aufgenommen wird. Und was sehr schön ist, man kann dann auch in diesem Telefonbuch vor Ort nach anderen Namen gucken und schauen, ob irgendein Freund, den man vielleicht hat oder eine Freundin, dort auch ihren Herzschlag abgegeben hat. Und tatsächlich ist die Kuratorin Anna-Katharina Gebbers vom Hamburger Bahnhof, um wieder den Bogen zur Nationalgalerie zurückzuschlagen, auch dort ihr Herzschlag zu finden. Aufgezeichnet übrigens im Restaurant Sale Tabacchi.
Hier in Berlin ist das
hier in Berlin.
Ach, das ist ja toll. Kann man auch irgendwo auf der Welt aufzeichnen
das
lassen?
Das ging noch zu Lebzeiten des Künstlers.
Ach so, okay. Ach,
weil
jetzt,
der irgendwie, glaube ich, dieses Stethoskop immer dabei hatte oder zumindest eine gewisse Zeit, als er dieses Projekt begonnen hat. Aber
toll.
In der Zwischenzeit geht es nur noch mit den sehr hilfsbereiten Damen von Teshima.
Man kann es nur noch in Japan auf dieser Insel machen.
Also
das ist auch eigentlich ein sehr witziger Twist.
Nicht gerade inklusiv,
aber dass man so weit reisen muss, um da mitzumachen.
Genau.
Das ist eigentlich so eine gute Erweiterung an diesem Kunstwerk.
Absolut.
Du warst noch auf einem ganz anderen Gebiet des Rechts unterwegs und da kommen wir auch wieder zu den Berliner Museen zurück, nämlich in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz im Bereich Restitution. Erzähl uns mal ein bisschen davon, was hast du da gemacht?
Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die hat eine Rechtsabteilung und Juristen müssen immer so ein gewisses 2 Jahre Training machen, das heißt Referendariat, und einen Teil davon muss man in einer Behörde machen. Und ich habe auch durch eine Professorin und ich wurde zu einem Talk eingeladen, da habe ich tatsächlich eine Juristin kennengelernt, die bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz arbeitet, und habe mit der Kontakt gehalten. Als ich dann wieder nach Berlin zurückgekommen bin und mich für diese Stelle, für diesen Abschnitt bewerben musste, habe ich mich da beworben und bin dann dahin gekommen. Ich hatte tatsächlich in New York auch meine Masterarbeit in so einem Thema geschrieben. Da ging es um Kunst, die während der Herrschaft des Dritten Reiches von jüdischen Familien weggenommen wurde, und die Rechtsprechung sich in Amerika angeschaut habe. Habe ich diese Arbeit geschrieben und habe mich auch mit dieser Motivation beworben, in diesem Bereich dann zu arbeiten. Und in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist es ein sehr gängiges Thema. Also man sieht es ja in der Öffentlichkeit, wird immer relevanter, oder es ist unheimlich heißes Thema in Anführungsstrichen ist, was macht man eigentlich mit Kunst, die irgendwann mal weggenommen wurde, oder gibt es hier noch Kunst, die weggenommen wurde? Und dadurch, dass der preußische Kulturbesitz auf seiner Menge an Kunst sitzt, kommen immer wieder Anfragen an, die sagen, wir haben das auf einem Foto von unserer Großmutter über dem Sofa gesehen. Und dann muss man eben prüfen, was ist passiert. Und dann muss man tatsächlich zurückgehen in der Geschichte, und so ein ganz relevanter Abschnitt ist die Zeit eben zwischen 33 und 35, weil nach 35 die Nürnberger Rassengesetze dann verabschiedet wurden. Da ist die Situation sozusagen rechtlich klarer geworden, aber auch davor war es schon eine sehr unangenehme natürliche Atmosphäre für jüdische Familien, die dann Kunst hatten und die teilweise dann verkauft haben, und dann muss man so Dinge machen,
um die Reichsfluchtsteuern zu bezahlen.
Genau, und dann haben wir mit den Archivaren gearbeitet, Kunsthistorikern, dann dreht man die Bilder immer um und schaut, was da hinten auf diesen Bildern drauf ist. Ich habe leider das nur einmal wirklich gesehen, sonst haben wir auch viel mit Fotos gearbeitet, weil ich nicht jetzt selber im Archiv war. Aber dann hat man sich tatsächlich auch Verträge aus dieser Zeit angeschaut. Und dann musste man sozusagen aus den Zeilen irgendwie ablesen können, gab es da eine gewisse Zwangssituation? Sind diese Bilder unter Zwang weggekommen? Zum Beispiel, wenn der Kaufpreis erstaunlich gering ist, dann gibt es Gutachter, die für diese Zeit Gutachten, Kunst, also Wertgutachten machen und mir dann sagen können oder der Rechtsabteilung sagen können, was wäre so ein Gemälde in dieser Zeit wert gewesen und haben sie es unter Wert verkauft? Das wäre nämlich dann ein Indiz dafür, dass hier Zwang geherrscht hat. Aber das sind unheimlich komplexe und sehr spezifische Fälle, weil niemand, der da war, niemand, der in diesem Raum mitstand, also das ist immer der Fall gewesen, ist mehr da und kann uns die Geschichte erzählen, ob da jetzt jemand in Uniform im Raum stand und gesagt hat, hängt das jetzt mal ab. Das kann man nicht mehr wirklich nachverfolgen. Das heißt, man muss das alles aus dieser Dokumentation irgendwie herauslesen. Sozusagen wirklich zwischen den Zeilen gucken, kann man hier so ein Zwangselement, so ein Raubelement irgendwie finden.
Ja, und das kann ja auch total indirekter Natur sein. Felix, du hast gerade hier Stichwort Reichsfluchtsteuer erwähnt. Also auch der finanzielle Druck, möglichst viel noch zu Geld zu machen, um das Land zu verlassen, ist ja auch ein Druck, der dann einen Zwang verursacht, dass man Sachen möglichst schnell los wird und schnell verkauft. Also
ein Fall, der auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sozusagen einbezogen hat und online auch da wieder eine kleine Sendeunterbrechung, kann online gut nachgelesen werden. Das ist der Fall von Ernst und Agathe Saulmann, der auch auf den Seiten der SPK sehr gut dokumentiert ist. Und hiermit ein kleiner Hinweis an unsere Hörerinnen, dass man dort noch viel, viel mehr über dieses sehr große Thema, dem eigentlich vielleicht mal ein eigener Podcast gewidmet werden sollte, sprechen kann. Wir wollen aber heute auch noch über deinen aktuellen Arbeitgeber sprechen, denn der ist nicht unbedeutend in Deutschland. Du bist aktuell Legal Counsel bei der Hasso-Plattner Foundation. Hasso-Plattner ist einer der wichtigsten Unternehmer dieses Landes und auch einer der wichtigsten Sammler, zu dessen Sammlung die Schaufenster Museum Barberini und das Minsk in Potsdam gehören. Zwei fantastische Museen mit einem wirklich großartigen Ausstellungsprogramm, die sich, glaube ich, extremer Besucherströme erfreuen können. Wir haben natürlich mit den Freunden der Nationalgalerie auch schon vielfache Ausflüge dorthin unternommen. Erzähl uns ein bisschen, was der Legal Counsel dieser bedeutenden Foundation alles macht und mit welchen Themen du dort konfrontiert bist.
Also die Foundation macht unterschiedliche Sachen, also den Kunst- und Kulturbereich, den du schon angesprochen hast, wo es vor allem um die Museen geht, das Barberini, das es schon länger gibt und jetzt seit 22 das Minsk, das neue Ausstellungshaus. Was auch ganz spannend ist, ist das Wildenstein-Plattner-Institut, das sitzt in New York, die sind sehr, wichtig, was die Provenienzforschung angeht. Die sind ein Vorreiter, was die Aufarbeitung von ganzen Oeuvres betrifft in Catalogue Raisonné. Und dann gibt es eben auch noch den Bereich des Hasso-Plattner-Instituts. Das ist an die Uni Potsdam angeschlossen, wo Leute eben Software programmieren lernen können, wo auch das Design Thinking eine ganz große Rolle spielt. Das ist etwas, was unserem Stifter Herrn Plattner sehr wichtig war und wo er auch sehr lange noch unterrichtet hat. Und dann gibt es eben auch noch den Social und Conservation Arm, nennen wir den. Da gibt's ist ein großer Fokus auf Themen auf dem afrikanischen Kontinent. Und das sind so die drei Bereiche, die bespielt werden. Zum digitalen Bereich, was das HPI auch betrifft, gibt es auch noch den Bereich Digital Health, heißt der, wo man mithilfe von digitalen Technologien das Gesundheitswesen unterstützen will und modernisieren will. Und was ich habe mit allen Projekten hier und da zu tun. Mein Fokus liegt sicherlich auch in dem Kunst- und Kulturbereich, den ich sozusagen von rechtlicher Seite auch betreue. Die Museen haben aber ganz eigenständige, sozusagen einen ganz eigenständigen Betrieb und kann ich überall da irgendwie eingesetzt werden, wo es Berührungspunkte auf rechtlicher Seite gibt. Also das kann mal sein, dass es irgendwie was ausgeliehen wird, also verliehen oder sich die Museen etwas leihen, dass man da mal mit diesen Kunstthemen auch wieder zu tun hat. Aber es ist tatsächlich ein ziemlich bunter Blumenstrauß, der einem Legal Counsel in so einer Foundation begegnen kann. Das ist aber auch gar nicht so anders zu meiner Arbeit in der Kanzlei, in der ich vorher war. Auch wenn die einen Fokus auf Kunst hatte, ist, was die Rechtsgebiete betrifft, jeden Tag was anderes gewesen. So wie ich es vorhin ja auch schon gesagt habe, das kann Mietrecht sein, das kann Aufenthaltsrecht sein. Und dann plötzlich muss man aber einen Gesellschaftsvertrag schreiben oder man muss sich eine Satzung angucken und schauen, entspricht es dem gemeinnützigen Recht. Also diese Vielfalt an Themen jetzt von der rechtlichen Seite, die ist total auch präsent in meiner Arbeit bei der Stiftung.
Legal Councils gibt es auch in Startups und in Unternehmen, aber du bist in einer Foundation, also in einer rechtsfähigen Stiftung des BGB. Und die Museen sind gebündelt in GmbHs, das heißt gemeinnützigen GmbHs. In dieser Stiftung, in der du tätig bist, ist der mäzenatische Gedanke oder auch der Gedanke Hasso Plattners sicherlich sehr präsent, weil es einfach ein ganz anderer Ansatz ist, Dinge zu machen. Spürst du davon was in deiner Arbeit?
Ich würde schon sagen, ja, dass Herr Plattner als Stifter der Foundation ja sozusagen die DNA der Stiftung prägt. Es ist ein sehr unternehmerischer Geist, würde ich sagen. Und das drückt sich dadurch aus, dass da ein gewisser, dass da auch sehr pragmatisch gearbeitet wird. Ich fand es ganz interessant. Ich habe mir noch mal ein paar Folgen von eurem Podcast angehört und Gregor Quack sprach darüber, dass es eben in Amerika oft dieses private Mäzenatentum gibt und in Deutschland gibt es diese öffentlichen Institutionen. Und im Fall der Foundation ist es geprägt von jemandem, der ja sehr erfolgreich ein großes Unternehmen aufgebaut hat und jetzt aber diese Kunst auch der Öffentlichkeit präsentieren will und sozusagen teilhaben lassen will. Und ich glaube, da trifft sich das so ein bisschen. Und das, womit man halt auf der rechtlichen Seite immer zu tun hat, ist dann eben die einerseits, dass es eine Stiftung ist. Und du wirst es wahrscheinlich wissen, Stiftungen sind so aufgebaut, die wollen auch etwas erhalten. Das ist ja ein ganz was Schönes an der Stiftung. Ne? Die sind darauf ausgelegt, etwas, was da ist, zu erhalten. Und andererseits gibt es aber die Gemeinnützigkeit, also das ist im Wesentlichen ein steuerrechtliches Thema, dass man die Mittel, die sozusagen zur Verfügung stehen, auch zeitnah verwendet werden. Und deshalb ist man immer zwischen diesen zwei Kräften sagen hin und her gezogen, zum einen etwas zu erhalten, aber andererseits müssen diese Mittel für gemeinnützige Zwecke wieder verwendet werden. Das heißt, man muss schon auch immer überlegen, was kann man Neues machen? Gibt es neue Ideen? Was ist vielleicht was Innovatives, was man hier mit vorantreiben kann? Und da trifft sich das, finde ich, ganz günstig, was das sozusagen die Struktur auch von gemeinnützigen Stiftungen in Deutschland betrifft, weil die so strukturiert sind, dass erhalten wird, aber auch gefördert wird.
Gar nicht wirklich so aufkommt.
Würdest du sagen, dass du als Jurist, der natürlich in der Lage ist, jeden Vertrag so zu hinterfragen, jede Struktur so zu hinterfragen, dass sie auch in eine ganz andere Richtung sich entwickeln könnte, sozusagen geeicht ist dadurch, dass er in einer gemeinnützigen Foundation tätig ist? Also kommen dir alle anderen juristischen Möglichkeiten und Spielräume gar nicht mehr in den Sinn?
Ja, das würde ich jetzt nicht ausschließen. Wenn man einen Gedanken oder eine Idee entwickelt und das ist jetzt mal unabhängig von der Stiftung, in der ich jetzt arbeite, kann man sich natürlich auch, und das ist ein bisschen wie in der Kunst wieder, um den Bogen zu spannen, von anderen Konstruktionen sagen inspirieren lassen und schauen, wie wird es woanders gemacht, warum werden bestimmte Dinge anders gemacht und welche Motivation steht dahinter und kann man so einen Gedanken auch übersetzen auf eine Struktur, in der man schon ist, in einer juristischen Struktur. Das ist natürlich alles im Rahmen des Gesetzes, weil außerhalb würde das nicht lange funktionieren. Aber dass man bestimmte Konzepte übernimmt und sich die anschaut und schaut, warum funktioniert was wo besonders gut, warum ist das besonders gut gemacht, warum ist das sozusagen der Marktstandard geworden für solche Unternehmen, kann man so einen Geist vielleicht auch übernehmen in einer bestehenden Struktur.
Also, um ganz konkret zu werden, wäre es denn möglich, dass die Foundation ein ihr gehörendes Werk, wir wissen, wir haben es hier mit millionenschweren Kunstwerken zu tun, veräußert, wenn der Profit davon in den Parametern der Gemeinnützigkeit verwendet wird? Oder wäre das eben durch das gemeinnützige Struktur gar nicht erst möglich, dass es zu einer Veräußerung kommt?
Ich hatte diese Frage schon mal, also in meinem Beruf.
Ja, also aber, die Frage stellt sich ja,
genau,
ich komme deswegen nicht, drauf, weil das nicht, in den USA natürlich momentan ein Riesenthema ist. Wir alle wissen, den Museen geht es an den Kragen. Die Preissteigerungen sind immens, ist auch ein Problem für die Berliner Museen. Und deswegen ist es ja manchmal, um sozusagen bestimmte Programme aufrechterhalten zu können, durch die Veräußerung eines Werkes sozusagen Kapital zu schöpfen, was dann wieder eingesetzt wird, die Frage drängt sich ja auf.
Das hat jetzt gar nicht direkt mit der Foundation, bei der ich jetzt bin, sondern ich hatte das in einem anderen Fall, da ging es auch um eine Stiftung. Und da ist genau das, sollte vorgenommen werden. Und das ist, sagen wir mal, eine juristische Operation, die man vornehmen kann, nämlich es ist, vielleicht wird es jetzt ein bisschen technisch, aber es gibt eben bei Stiftungen gibt es das Grundstockvermögen und das kann der Stifter, wer auch immer das ist, ich rede jetzt sozusagen allgemein, sagen, die Sachen dürfen nicht verkauft werden. Die müssen im Stiftungsvermögen bleiben und die Stiftung als solches ist auf sozusagen die Ewigkeit ausgelegt und die müssen da drin bleiben. Und sagen wir mal, den Stifter gibt es nicht mehr, dann wird es sehr schwer, die da wieder rauszulösen. Aber sagen wir mal, es gibt irgendein Kunstwerk im Grundstockvermögen und man möchte es da rauslösen, weil es sinnvoll wäre, ja, einen Erlös zu kreieren, mit dem man was Sinnvolles und Gemeinnütziges machen kann, ist es nicht unmöglich. Es ist nur so, mit diesem Grundstockvermögen verhält es sich so, wenn da was wegkommt, dann saugt es quasi den Erlös direkt wieder an. Und deshalb ist es so ein bisschen eine juristische Operation, weil es gibt sozusagen so eine Art Sphären in diesen Mittelsphären. Es gibt das Grundstockvermögen und dann gibt es so eine zeitnah zu verwendenden Mittel, die müssen nach 2 Jahren immer raus. Und dazwischen gibt es sowas, wo Umschichtungen möglich sind. Und man kann unter gewissen Umständen ein Kunstwerk aus dem Grundstockvermögen herauslösen und beispielsweise mit einem vergleichbaren Kunstwerk ersetzen, wenn die nötigen Gremien sich oder der Stifter sich dazu bereit erklärt, dann wird es sozusagen auf der praktischen Seite natürlich interessant, weil dann stellt sich die Frage, naja, ein Kunstwerk ist nie wie das andere. Das ist ja gerade das Ding an der Kunst. Aber sagen wir mal, ein Künstler hat eine Serie gemacht und es ist ein etwas Serielles, dann kann man einen Gutachter zum Beispiel holen und sagen, ja, das ist im Wert sehr ähnlich. Und dann lässt man sich das dokumentieren und dann ist es technisch möglich. Das ist jetzt keine Anleitung.
Das ist dann aber ein Kunstwerk, was von Juristen gemacht wurde.
Genau. Das ist jetzt keine Anleitung, Kunst aus dem Vermögen einer Stiftung zu lösen, aber es ist nicht unmöglich, weil du konkret gefragt hast. Das ist sozusagen
ein juristisches Kunststück.
Der Gedanke dahinter.
Aber eigentlich widerspricht es der Kernidee einer Stiftung, nämlich Vermögen zu bewahren. Also Stiftungen werden ja von Unternehmern oftmals gegründet, weil sie für die Zukunft, wenn sie nicht mehr leben, etwas bewahren wollen, was in der Struktur von ihnen definiert so erhalten bleiben soll und eben nicht durch irgendwelche Vermögensübertragungen zerteilt wird und riesige Erbschaftsstreitigkeiten entbrennen sollen, sondern in Summe erhalten bleiben sollen und deswegen in der Stiftung gebündelt werden. Ich habe so einen Satz von Hasso Plattner vorhin noch gefunden. Er hat gesagt, dass er insbesondere aus Dankbarkeit für das weitgehend kostenlose Bildungssystem in Deutschland der Gesellschaft etwas zurückgeben wollte. Ich fand das irgendwie einen ganz interessanten Ansatz, weil ich heute in der Mittagspause über guten und schlechten Kapitalismus sprach und ich mich gefragt habe, ja, was sind eigentlich Unternehmer und Unternehmerinnen, die irgendwie der Gesellschaft etwas zurückgeben? Eigentlich genau solche Figuren, die mäzenatisch aktiv sind und die auch ihr riesiges Vermögen in Form einer Kunstsammlung allen zeigen und nicht in irgendeinem Tresor schlummern lassen und einfach nur den Wert haben.
Ich glaube, das betrifft vor allem eben auch, und deshalb finde ich das Barberini so toll, das betrifft vor allem diese impressionistischen Kunstwerke. Und da ist ja ein ganzes Stockwerk quasi, wo der Großteil dieser Impressionisten, die in der Sammlung enthalten sind, auch immer zu sehen sind. Und das ist so der Gedanke dahinter, ist, dass diese Impressionisten, die so wichtig sind für die Kunstgeschichte und so eine entscheidende Rolle gespielt haben für die Kunst, dass die so zugänglich sind. Und die sind ja auch was ganz anderes, wenn man die live erlebt, als wenn man die auf Fotos sieht, auch wenn sie hochauflösend sind. Diese Struktur von einem impressionistischen Gemälde, das ist wo man sich ja sehr lange, ne, davor stellen kann.
Das Flirren beginnt nur in unmittelbarer Nähe.
Weiter weglaufen, wieder näher hin. Ich kann mich noch daran erinnern, meine Mutter, als wir im Louvre in Paris waren, hat sie uns dieses Impressionisten angucken, sagen, in Anführungsstrichen beigebracht, dass wenn man ganz nah hingeht, dann sieht man gar nichts. Und wenn man die weiter man weggeht, dann kommt es so zusammen. Und das kann man halt alles in so einem Museum praktizieren. Und deshalb ist es ja auch gerade für solche ja kunsthistorisch wichtigen Werke so entscheidend, dass die nicht über einer Couch hängen, hinter einer Tür und einem Tor und einem ja, und das ist auch was mich so ja schon bevor ich da gearbeitet hat am Barberini, ja, was ich da so spannend fand, ist, dass da jemand gesagt hat, das sollen Leute sehen, das muss da raus, ja.
Rainer, vielen Dank. Wir haben es geschafft, mit dir innerhalb von einer Stunde von Fred Sandbeck zu den Impressionisten zu reisen. Danken dir sehr für das Gespräch. Und wie immer haben wir noch unsere letzten Fragen an dich.
Was ist dein Lieblingsmuseum?
Weil das Berggrünmuseum gerade zu hat, sage ich die Galleria Borghese in Rom.
Dein Lieblingsort in Berlin? Man kann auch irgendwo anders sein.
In Berlin im Wechsel Modulor und der Garten vom Literaturhaus Café, wenn es sonnig ist.
Lernst du gerade etwas Neues?
Wieder. Ich versuche mich wieder am Italienisch.
Woran bist du kürzlich gescheitert?
Beim Italiener, dem netten Kellner zu verstehen zu geben auf Italienisch, dass ich gerne einen Löffel hätte.
Wie klang das?
Da sind so viele Cs und Hs in diesem Wort. Ich scheitere schon wieder, also heute nochmal.
Worauf bist du gerade neugierig?
Ich bin sehr neugierig auf das neue Museum, das neben der neuen Nationalgalerie entsteht. Das kann ich kaum abwarten.
Da bist du nicht der Einzige.
Das wäre das siebte Haus in unserer Sammlung an Häusern der Nationalgalerie. Ich bin auch sehr gespannt.
Vielen Dank, dass Dankeschön. Du dabei warst.
Vielen, vielen Dank.
Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns überall, wo es Podcasts gibt. Und folgt uns gerne auf Instagram.